Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Titel Wat die da hinge an der Düssel künne, dat künne mir in Kölle at lang und vor allem besser, höher und sowieso at viel schöner. Und jetzt begrüßt mit mir euren heutigen Liftboy, der einzige Mensch, der sich schon mal in einem Paternoster verfahren hat, den Erfinder des ebenerdigen Treppenlifts, den Uli.
Mir gegenüber sitzt der Mann, der in den 1980er Jahren jede verfügbare Mark zum Saturn-Plattenladen brachte, um dort die neuesten Scheiben von ABC, Barclay James Harvest und natürlich Bananarama zu kaufen. Wobei ich mir sehr sicher bin, dass er Bananarama nur wegen der Plattencover und nicht wegen der Musik gekauft hat. Es ist der Billy Idol aus Zollstock, Frank Mausbach.
Ja,
und an den Reglern sitzt wie immer der weltbeste, aber leider völlig überbezahlte Tontechniker Yannick, der jetzt denkt, Bananarama wäre doch wahlweise eine Unterhosen- oder eine Parfümmarke. Diese jungen Leute haben überhaupt keine Ahnung.
Ja, Uli, dann lass uns doch mal zurück in die 20er Jahre reisen.
Köln in den Golden Twenties. Es müssen wirklich aufregende Zeiten hier gewesen sein. Allerdings auch, heute eigentlich immer noch, neidische Zeiten. Was ist passiert? 1924 hatten ausgerechnet die Düsseldorfer das höchste Eisenbetonbauwerk in Europa fertiggestellt, das Wilhelm-Marx-Haus. Und das konnten die Kölschen nicht auf sich sitzen lassen, dass ausgerechnet die Düsseldorfer ein höheres Haus haben als wir hier in Kölle. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Farbe an den Wänden noch nicht richtig drüsch war, da bekam dieses Haus Besuch. Der Kölner Städtebauausschuss hat mal eine kleine Dienstreise nach Düsseldorf gemacht, um dieses Gebäude sich ganz genau anzusehen.
Kaum zurück in Köln wurden diese Pläne konkretisiert. Auch in Köln sollte ein Hochhaus errichtet werden. Allerdings musste dieses Gebäude entsprechend dem kölschen Selbstverständnis höher als das Düsseldorfer Hochhaus werden. War ja klar. So wurden die Pläne des Architekten Jakob Körfer am Hansaring ein 65 Meter hohes Haus zu errichten. Zügig im Städtebauausschuss durchgewunken, zack, zack ging das, denn dieses Gebäude sollte satte 13 Meter höher als das Düsseldorfer Wilhelm-Marx-Haus werden. Und auch der Name des Hansa-Hochhaus sollte an die glorreichen Zeiten Kölns als führendes Mitglied der Hanse erinnern. Unser damaliger überaus bekannter und beliebter Bürgermeister Konrad Adenauer sah das Hansa-Hochhaus als Teil eines weitreichenden und wegweisenden Plans. Denn Adenauer wollte Köln massiv auswerten zu einer glänzenden Metropole. Köln sollte in einem Atemzug mit Berlin, Paris, London und New York genannt werden. Er hatte daher seine Fingerchen in vielen, vielen Bauprojekten in Kölle drin. Dazu gehörten unter anderem die Universität, das Müngersdorfer Stadion, die Messe, der Nieler Hafen, die Fortwerke, die Müllemer Brück oder auch die Autobahn Köln-Bonn. Das Hansa-Hochhaus passte daher genau in Adenauers einzigen Plan, etwas Aufsehenerregendes zu bauen.
Weil der Adenauer so ist, wie der Adenauer ist, hat er diese Dinge auch natürlich alle umgesetzt. Und er hat auch einen schönen Brief an den Körfer, das war der Architekt von dem Hansa-Hochhaus, geschrieben, wo es nämlich heißt, wortwörtlich, ich zitiere: Sehr geehrter Herr Körfer, für die freundliche Übersendung der Broschüre über das von Ihnen projektierte und im Bau begriffene Kölner Hochhaus gestatte ich mir, Ihnen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Von den Ausführungen habe ich mit besonderem Interesse Kenntnis genommen. Ich gebe der zuversichtlichen Hoffnung Ausdruck, dass Ihr Wagemut Erfolg haben wird. Mit ausgezeichneter Hochachtung, Adenauer, Oberbürgermeister. Da sieht man, wie der Adenauer tickt. Hauptsache, irgendwie so eine dicke Nummer in Köln schieben. Und wenn die auch noch größer ist, als das bei den Düsseldorf ist, dann erst recht.
Ja, also treibende Kraft hinter dem Hansa-Hochhaus war demnach der Architekt und Unternehmer Jakob Körfer. 1875 geboren, 1930 allerdings schon verstorben. Körfer, ursprünglich im Kölner Hochbauamt beschäftigt, hatte bereits mehrere Wohnhäuser in Klettenberg sowie Büro- und Geschäftshäuser in der Innenstadt errichtet. Der findige Unternehmer war bei vielen Projekten auch gleichzeitig Bauherr. Geklüngelt, würde ich sagen, ne? Der seine errichteten Immobilien nach Fertigstellung verkaufte, um mit dem erwirtschafteten Kapital neue Projekte zu realisieren. Ist jetzt, glaube ich, normal.
Ne? Kennt man.
Kennt man,
immer noch so.
Ja, genau. Das neue Hochhaus sollte am Hansaring entstehen und jetzt wurde ein bisschen rumgeklüngelt. Na, ich sag mal so. Denn das Grundstück direkt an den Gleisen der Bahn gelegen, erschien nicht sonderlich attraktiv. So willigte die Stadt ein, einen Grundstückstausch vorzunehmen. Verschiedene Grundstücke wurden, sag ich mal, wie bei den Hütchenspielern hin und her geschoben und sollten damit das Baugrundstück des Hansa-Hochhauses verrechnet werden. So, ich wette jetzt mal, das hat nachher keiner mehr nachgerechnet, oder?
Das glaube ich jetzt auch nicht, aber Ziel erreicht, muss man sagen. Hauptsache, das Ganze geht flück und der Adenauer kann sich mit Prestigeprojekten schmücken. Und deswegen können wir auch mal amtlich davon ausgehen, dass im Bauamt der Stadt Köln in den 20er Jahren dieser Bauantrag schneller durchgewunken worden ist, als heute der Bauantrag für deine Gartenhütte, die du im Schrebergarten errichten willst. Da ging es nämlich richtig schnell. Am 11. Januar 24 stellte der Körfer seinen Plan vor und tatsächlich, was war, eine Woche später lag der Beschluss vor, das Hansa-Hochhaus zu errichten. Und am 25. Oktober 24 war der Rohbau fertig. Ich wiederhole, im Januar wird der Plan vorgestellt und im Oktober war der Rohbau fertig. Das ist ja schon ziemlich abgefahren. Das war aber auch nur deswegen möglich jetzt mit dem Rohbau, weil man sich das abgeguckt hat bei den Amerikanern. Wie kann man möglichst schnell und kostengünstig bauen? Das war diese Stahl-Skelett-Bauweise. Das heißt, man hat aus Stahlskeletten oder aus Stahlteilen einen Rohbau errichtet, der sehr schnell zusammenzubauen war. Das war aber nicht vielleicht die allersicherste Methode, wie man bauen konnte. Am 16. Dezember gab es einen schweren Unfall auf der Baustelle. Da ist ein Gerüst eingestürzt und zwei Bauarbeiter kamen ums Leben. Also, sagen wir mal, schnell heißt vielleicht nicht gerade unbedingt sicher.
Während der eigentliche Bau, sag ich mal, relativ flück von der Hand hing, kämpfte der Bauherr und Architekt Körfer allerdings mit erheblichen Finanzierungsproblemen. Das kennen wir ja heutzutage auch noch. Allerdings hat das heutzutage einen völlig anderen Grund. Damals war es die Hyperinflation, die führte nämlich zu explodierenden Preisen. Während im Juni 23 ein Kilo Kartoffeln nur 5000 Mark kostete, schnellte dieser Preis im Dezember 23 auf 90 Milliarden Mark hoch.
Das ist mal eine Ansage, das ist
quasi
oder?
Jetzt der Euro-Jackpot.
Ja? Der gut gefüllt ist, ja.
Aus Angst, dass das Prestigeobjekt scheitern und man sich von den Düsseldorfern mit den ehrgeizigen Kölner Plänen blamieren könnte, stimmte der Stadtrat einem Vorschlag Körfers zu. So, man höre zu. Die auf dem Grundstückstausch basierende Finanzierung wurde angepasst. Zinsen wurden gesenkt, die Tilgung von Darlehen zum Teil ausgesetzt und behördliche Gebühren wurden einfach mal erlassen. Gut, das kennen wir ja jetzt auch. So, trotz aller finanziellen Probleme wurde das Hansa-Hochhaus in nur 15 Monaten Bauzeit im Juni 1925 fertiggestellt. Die eigentliche Bautätigkeit betrug sogar nur 135 Arbeitstage.
Jetzt müssen wir das Ganze nochmal genau angucken. Im Januar 24 stellt der den Plan vor. Da gab's noch nichts. Da gab's noch kein Bauloch, noch kein Stein auf dem anderen. Im Januar 24 Plan wird vorgestellt. Im 1925 im Juni ist die Hütte komplett fertig. Stellt euch mal vor. Und jeder, der das Hansa-Hochhaus kennt, wir verlinken auch nochmal Bilder in den Shownotes, kann sich vorstellen, das war mal jetzt schon ein Brett, diese Riesenhütte zu bauen.
Es war übrigens ist immer noch ein sehr anschauliches Gebäude, ja. Weil man könnte das jetzt auch Backsteinexpressionismus nennen, weil um diese, sag ich mal, Stahlkonstruktion herum wurden dann halt Backsteine aufgebaut, um die Fassade zu verklinkern. Ganz im Stil der Zeit wurden damals Art-Deko-Elemente verwendet und verschiedene Skulpturen von Tieren und Menschen angebracht. Leider sind die fünf Figuren, welche die fünf Kontinente symbolisierten, nicht mehr vorhanden. Vermutlich wurden diese im Krieg zum Schutz abgebaut und sind anschließend verschollen.
Aber es gibt noch Bilder von diesen Figuren, die heute noch dran sind, wie sowas wie ein Affenkopf und so. Und auch das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
Das gesamte Ensemble besteht aus einem Hauptbau, auf dem das eigentliche Hochhaus aufgesetzt ist. In dem Gebäudeensemble befanden sich Büros, Ausstellungsflächen, ein Café und das Emelka-Kino mit 1200 Plätzen, 15.000 Lampen, goldener Saaldecke und Holzvertäfelung.
Gibt das heute noch?
Das gibt nicht mehr. Das ist im Zweiten Krieg zerstört worden. Und an dieser Stelle befindet sich heute eins der wunderschönsten Parkhäuser von ganz.
Was für ein Verlust oder was für ein Tausch.
Aber lieber Uli, was ist denn das eigentliche Highlight?
Das Highlight ist tatsächlich der Paternoster. Und jeder, der mal Paternoster gefahren ist, zumindest beim ersten Mal, der weiß, dass das ganz schön aufregend ist. Jannik, bist du in deinem Leben schon mal Paternoster gefahren?
Nee, ich bin noch nie Paternoster gefahren, tatsächlich.
Frank, bist du schon mal Paternoster gefahren?
Ja, ja, also im Hansa-Hochhaus.
Im Hansa-Hochhaus sogar. Hansa-Hochhaus. Also ja, ich bin woanders gefahren. Rund, hoffentlich, ne?
Ja, ja, natürlich.
Einmal rund. Einmal rund. Ne? Ja, einmal rund. Ja, ne?
Also, ne? Ist auf jeden Fall ganz schön spannend, den richtigen, also das richtige Stockwerk zu finden, ist nicht die Frage, aber den richtigen Punkt zu finden, dass du aussteigst.
Ja, da muss man so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Und dieser Paternoster im Hansa-Hochhaus war, haltet euch fest, bis 1965 der höchste Paternosteraufzug der Welt. Also 40 Jahre lang, Pi mal Daumen, höchster Paternoster der Welt. Respekt, das können Sie schon sehen lassen. Ne?
Ja, aber was ist denn der schönste Lift in ganz Köln? Hm?
Das ist, weiß ich nicht.
Das weißt du nicht. Also für mich ist das der Bierfasslift im Zollstocker Hof. Wenn dieses Reisdorffässchen von unten aus dem Keller hochkommt.
Ja, ja, okay. Ist, also, ja. Ich gebe zu, das ist der schönste Lift. Ja. Ja.
Ich glaube, dieser Lift ist auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich konnte es in den Recherchen nicht ganz nachvollziehen, der ist, glaube ich, noch im Betrieb, allerdings nicht mehr öffentlich zugänglich.
Der im Zollstocker Hof oder der im Hansa-Hochhaus?
Nein, der im Hansa-Hochhaus. Okay. Der im Hansa-Hochhaus.
Wie so viele Dinge in schrecklich brauner Zeit wurde auch das Hansa-Hochhaus, genutzt, nicht gerade, wie man sich jetzt da heute mit rühmen kann. 1944 und 1945 wurde vom NS-Staat da eine besondere Nutzung eingeführt. Da wurde der dritte und der vierte Stock wurde von der Reichsbahn für Zwangsarbeiter umgenutzt. Da wurden 800 ZwangsarbeiterInnen unter wirklich schlimmsten Bedingungen untergebracht und die mussten dann dafür sorgen, dass die Bahnen wieder funktionieren. Die mussten da, wenn die Bomben gefallen sind, da aufräumen und die Schienen wieder freiräumen. Eine äußerst unrühmliche Nutzung dieses Gebäudes in den Jahren 44 und 45.
Das Gebäude ist übrigens im Krieg nicht zerstört worden, was mit Sicherheit auch an der Bauweise des Gebäudes lag, also bis aufs Kino. Ne? Das Hochhaus ist noch in ursprünglicher Verfassung sozusagen. Heute ist das Hansa-Hochhaus unter einem anderen Namen bekannt.
Hm? Eigentlich sprechen die Kölner immer nur vom Saturn-Hochhaus.
Ja, das ist richtig. Ne? Denn 1961 eröffnete Fritz und Anni Waffenschmidt unweit des Hansa-Hochhauses den ersten Saturnmarkt. Für die Kölner war diese Ecke der Stadt damals noch etwas anrüchig. Und Herr Waffenschmidt sagte damals, tja, meine Damen und Herren, und als ich dann meinen sehr einfach gestrickten Plattenladen auch noch am Hansaring eröffnete, wo junge und hübsch aufgemachte Damen durch Schwenken kleiner Täschchen viel Geld verdienten, haben mich alle für bekloppt gehalten. Gestartet mit nur 120 Quadratmetern Verkaufsfläche, entwickelte sich nach und nach ein großes Medienunternehmen. Im Jahr 77 zog Saturn in das Hansa-Hochhaus und sollte dieses für die nächsten Jahrzehnte prägen. Die damals größte Schallplattenschau der Welt war Anziehungspunkt für Jugendliche, die dort ihr Taschengeld in Vinylplatten umsetzten.
Und dann gab es diesen Typ, der da unten gearbeitet hat, an den Tresen. Das war das Shazam der 80er Jahre, der Typ. Wenn du keine Ahnung hattest, was du für ein Lied haben wolltest, hast du dem drei Takte vorgesungen, vorgeflötet und der so... Ja, ja, klar, das ist ABC, zweite Platte, drittes Stück, vierte Regal links. Und dann kam der nächste und dann so, ja, ja, klar, das ist Barclay James Harvest, bla bla bla, vierte Reihe, zweite Platte. Der Typ, der wusste alles. Der war wirklich das lebendige Shazam. Und ich habe noch im Vorfeld versucht rauszubekommen, wie der hieß, weil den würde ich gerne huldigen, diesen Typ, aber ich habe den Namen nicht mehr rausgekriegt. Falls einer von euch das weiß, wir wären da sehr dran interessiert, dann würden wir das nochmal nach.
Sascha Sam. Seit 1993 strahlt die Saturn-Leuchtreklame von der Spitze des Hansa-Hochhauses. Jetzt ist im Moment allerdings, hängt da Mediamarkt. Weil Saturn ist in Mediamarkt aufgegangen. Ne, also anders, der Uli schüttelt mit dem Kopf. Er wird mich jetzt...
Es hängt da oben noch Saturn.
Ja.
Da oben hängt noch Saturn, aber der große Saturn, der da mittlerweile daneben hingezogen ist, neben das Parkhaus direkt, der ist jetzt in einen Mediamarkt umgewandelt worden. Findige Leser und Hörer wissen, dass Mediamarkt und Saturn ein Unternehmen ist. Und die haben jetzt diesen Laden einfach umgebrandet, haben aus dem Saturn, dem Kölner Saturn, haben den Mediamarkt gemacht. Aber oben an der Spitze des Hansa-Hochhauses ist immer noch die Saturn-Schrift. Mal gucken, für wie lange noch, das weiß man nicht. Aber Stand heute, wir haben jetzt Juni 2025, hängt noch die Saturn-Schrift dran.
Wissen wir denn, oder beziehungsweise weiß einer von euch, was für was wir den Herrn Waffenschmidt denn auch danken können in dieser Stadt?
Die Basketballer.
Genau. Ne? Er hat nämlich zwischen 1977 und 1988 Unsummen in die Basketballer des BSC Saturn Köln investiert und hat immerhin 4 deutsche Meisterschaften, 3 Pokalsiege und spielte im Europapokal.
Und wer hat dich auf das Spielen sehen? Der Uli.
Der Uli. Wer war der Quarterback, wollte ich schon sagen. Nee, Quatsch.
Anderer Sport. Naja, wenn man es aber zusammenfasst, jetzt hier die ganze Geschichte vom Hansa-Hochhaus, das ist schon erstaunlich. Heutzutage bauen wir 25 Jahre an einer U-Bahn rum und kriegen es nicht geregelt. Wir bauen jetzt seit 12 Jahren an der Oper rum und kriegen es nicht geregelt. Wir bauen am Römisch-Germanischen Museum rum oder haben noch nicht mal angefangen seit 6 Jahren, ist das Ding schon zu. Damals konnte man in 135 Arbeitstagen das größte Haus Europas errichten. Das wäre mal wirklich ein Ansporn, heute noch mal ein bisschen Gas zu geben.
Und wenn ihr da noch mal am Hansa-Hochhaus vorbeikommt oder am Saturn-Hochhaus, denkt dran, da ist ein Paternoster drin und der Uli fährt heute noch.
Genau, im Kreis.
Im Kreis.
Vielen Dank, bleibt uns gewogen. Es war schön, Hück wieder mit euch. Und nächste Mal neues Thema. Wir verabschieden uns und sagen, Maret Jod und schwenkt der Hut.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.